Nächste Runde in der großen Saisonvorschau von Kreisab. Was passiert in der neuen Saison der Handball-Bundesliga? Das werden wir in insgesamt 6 Folgen intensiv beleuchten. Und heute geht es um den Südwesten. Dazu zählen natürlich auch die Rhein-Neckar-Löwen. Und Experte für den deutschen Vizemeister ist Michael Wilkening, freier Journalist, unter anderem tätig für die Rhein-Neckar-Zeitung und die Rheinpfalz. Ich begrüße dich recht herzlich.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, die Löwen sind Vizemeister geworden in der vergangenen Spielzeit, haben teilweise wirklich fantastischen Handball geboten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wie würdest du denn das letzte Jahr aus sportlicher Sicht zusammenfassen?
Ja, also man kann fast kein Superlativ auslassen. Es war mit Sicherheit die beste Saison in der Geschichte des Clubs. Und die Geschichte ist ja noch nicht allzu lang, aber trotzdem war es ja, ganz großartig, was die Mannschaft geleistet hat. Zunächst einmal, was die Ergebnisse angeht, was die Spielweise angeht und was für die Löwen ja sehr wichtig ist und war, dass sie auch etwas transportiert haben. Also, dass sie nicht wie in der Vergangenheit einfach nur tolle Handballspieler auf dem Feld hatten, die ihr Ding gemacht haben, sondern dass da ein Team stand, das mit und füreinander gekämpft und gearbeitet hat. Und das war in der vorherigen Saison auch schon so, und das ist eigentlich die große Veränderung zur Vergangenheit.
Ist das vielleicht sogar der größte Erfolg des Vereins, dass man von diesem Image als Retortenclub ein bisschen weggekommen ist?
Also ich sehe das so absolut, ja. Also es ist eigentlich der größte Erfolg und auch das wichtigste Zeichen, was auch hier die Region gebraucht hat, weil dieser Verein und diese Mannschaft waren akzeptiert. Aber sie wurden halt nicht geliebt und das hat sich in den letzten 2 Jahren ein bisschen geändert.
Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Geschichte. Habe ich auch so wahrgenommen als Außenstehender und jemand, der halt nicht in der Region beheimatet ist. Ja, denkst du, dass man insgesamt dann doch sehr, sehr zufrieden ist mit dem Erreichten, auch wenn man keinen Titel gewonnen hat? Denn es war ja eng in allen Wettbewerben und dann könnte man eigentlich annehmen, dass man in diesem Sommer jede Menge Frust bewältigen musste.
Ja, also zufrieden kann bei den Rhein-Neckar-Löwen niemand sein. Obwohl man die beste Saison der Geschichte gespielt hat, obwohl man eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber wenn man sich anschaut, wie man vor allen Dingen in der Champions League und in der Bundesliga gescheitert ist, dann ist es so bitter, dass da keine Zufriedenheit aufkommen kann. Also in der Champions League in Barcelona war es ein Tor, eine Situation, eine Aktion, die das Ausscheiden bedeutet hat. Und ja, über die Liga brauchen wir nicht sprechen, da wurde schon alles gesagt, geschrieben und gezeigt. Das ist so ein bisschen das Tragische für die Rhein-Neckar-Löwen, dass sie durch den Saisonausgang ja gar keine richtige Freude eigentlich an der Saison haben können.
Vielleicht macht das ja die Mannschaft auch ein bisschen nahbarer, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also ich finde, sie war vorher auch schon nahbar, was ich vorhin schon sagte, dass sie in den vergangenen 2 Jahren einen Entwicklungsprozess hinter sich gebracht hat, der sie greifbarer machte für alle Außenstehenden, auch für die Leute wie mich, die sich beruflich mit ihr beschäftigen und natürlich für die Fans. Und in jedem Fall wird es jetzt, wenn wir dann auf die Zukunft zu sprechen kommen, sehr spannend sein, wie die Mannschaft jetzt mit dem Erlebten umgeht.
Das ist auf jeden Fall eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante und spannende Geschichte. Ich will aber noch kurz noch ein bisschen zurückkommen auf das, was in der letzten Saison noch passiert ist. Warum war denn die Mannschaft aus deiner Sicht so erfolgreich?
Ja, also zunächst mal liegt es immer daran, dass da herausragende individuelle Handballspieler in der Mannschaft stehen. Und das auf allen Positionen, zumindest in der ersten Reihe. Angefangen natürlich mit dem herausragenden Torwart Niklas Landin. Ja, und dann, also ich möchte jetzt nicht alle Positionen aufzählen, aber es sind wirklich Weltklasse-Spieler eigentlich auf allen Positionen da. Und was die Mannschaft aber erfolgreich machte, ist dieser, so ein Spirit, der entstanden ist vor 2 Jahren. Ich habe es schon angedeutet, als der Verein große finanzielle Schwierigkeiten hatte. Und als dann plötzlich, ja, nicht mehr das Geld im Vordergrund stand, sondern die Mannschaft irgendwie, ja, ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, weil es nur noch darum ging, kann der Verein überleben oder nicht. Und dann hatte die Mannschaft Ruhe und konnte sich finden. Erstmals eigentlich, seit ich sie begleite. Und da hat sich ein Teamspirit entwickelt, der sich immer abgedroschen anhört, der aber dann tatsächlich da war und auch dafür verantwortlich war, dass einige Spiele, die dann irgendwie mal eng waren, dann für die Löwen ausgegangen sind. Und das war in der Vergangenheit nicht der Fall.
Ich finde es doch interessant, dass wir da beide im Prinzip, obwohl du ja viel, viel näher dran bist als ich, das genauso sehen. Das ist auch die Wirkung, die ich irgendwie festgestellt habe, dass die Mannschaft viel näher zusammengewachsen ist. Ja, wo ist denn da noch Luft nach oben? Muss vielleicht noch ein bisschen mehr Killerinstinkt her, dass man vielleicht so ein Spiel wie das gegen Kiel dann zu Hause mit 7 oder 8 Toren Unterschied gewinnt, anstatt nur in Anführungsstrichen dann mit 3 Treffern?
Ja, ich glaube, das hatte jetzt nichts mit Killerinstinkt zu tun. Zu dem Zeitpunkt hatte niemand an ein Torverhältnis gedacht und die Mannschaft führte irgendwie mit 7 Toren 6 Minuten vor Schluss und hat es ein bisschen ausrudeln lassen. Ich denke, das ist ein ganz normaler Vorgang in so einem Spiel. Ob die Mannschaft noch besser werden kann, also wenn man sich das letzte halbe Jahr anschaut, dann geht es eigentlich gar nicht mehr, weil in der Liga hat sie alle Spiele gewonnen, in der Rückrunde 17 Siege eingefahren, in der Champions League herausragende Leistung gebracht. Also sie kann sich fast nicht mehr verbessern, wenn man das letzte halbe Jahr sieht. Wichtig oder entscheidend wird sein, dieses Niveau zu halten und dann vielleicht über eine ganze Saison zu bringen. Und wenn ihr das gelingt, dann wird sie ja, ihr Niveau auf jeden Fall halten können. Was dann andere Mannschaften machen, muss man dann sehen.
Die Erwartungen sind auf keinen Fall geringer geworden. Ich glaube, das kann man sagen nach der letzten Saison. Jetzt gab es in der Sommerpause ja nicht nur Zu- und Abgänge auf dem Spielfeld, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, sondern auch auf der Trainerbank. Gudmundur Gudmundsson hat den Verein verlassen. Nikola Jakobsen ist jetzt der neue Chef. Welche Umstellung erwartest du dir da, beziehungsweise wie reibungslos wird der Übergang sein? Denn Gudmundsson war jetzt nicht 1, 2 Jahre da, sondern dann doch schon ein bisschen länger.
Nein, er war länger da und hat diese Mannschaft auch geprägt. Man muss allerdings auch sagen, dass Gudmundsson auch Zeit benötigt hat, bis er ja mit der Mannschaft auf einer Wellenlänge war. Als das dann der Fall war, dann haben Trainer und Mannschaft hervorragend funktioniert gemeinsam. Ich bin selber gespannt, wie sich das jetzt in der neuen Saison darstellt mit dem Trainerwechsel. Habe Nikola Jakobsen aber schon ja, ein bisschen ausführlicher kennenlernen können und glaube eigentlich, dass der Übergang relativ reibungslos sein wird. Denn ich denke, Nikola Jakobsen ist schlau genug, um nicht jetzt hierher zu kommen, um alles umzukrempeln, sondern er hat ja gesehen, dass vieles sehr gut funktioniert hat und ich glaube, er wird darauf aufbauen und dann versuchen, seine Ideen einzubringen, um die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen variabler zu machen.
Wenn du jetzt sagst, du hast ihn schon ein bisschen kennengelernt, was sind denn seine Ideen von Handball?
Ja, also im Endeffekt wird man das erst sehen, wenn vielleicht ein paar Monate gespielt sind. Aber ich denke, er ist Däne. Der dänische Handball, ja, lebt im Angriff, finde ich zumindest immer von seiner Variabilität. Und ja, Nikola Jakobsen ist auch so. Und wenn man sich die Mannschaften anschaut, die er bisher trainiert hat, nämlich Aalborg, dann hat man schon gesehen, dass da sehr schnell gespielt worden ist im Angriff. Das ist ähnlich wie bei den Löwen in der vergangenen Saison, dass der Fall war. Und ich denke auch, dass er zumindest versuchen wird, in der Abwehr noch ein wenig mehr Flexibilität reinzubringen. Also die Rhein-Neckar Löwen haben ja eine herausragende 6-0-Abwehr. Die wird er auch, denke ich, nicht verändern. Da wäre er, ja, das wäre ziemlich doof von ihm. Aber ich denke, er wird versuchen, eine 5-1 noch ein bisschen besser reinzubringen und vielleicht auch situationsbedingt eine 4-2 einzustudieren.
Was die Spieler angeht, gab es natürlich auch ein paar Abgänge. Klar, Oliver Rogge sticht da ein bisschen heraus, weil er seine Karriere beendet hat. Sportlich vielleicht nicht mehr so der Leistungsträger war. Ich glaube, das ist relativ klar gewesen, auch gegen Ende seiner Karriere. Wer denkst du denn, ist denn der größte Verlust und wen muss man da am meisten kompensieren?
Ja, also der größte Verlust aus meiner Sicht ist ganz eindeutig Nikola Manojlovic, der zwar nur in der Abwehr eingesetzt worden ist, aber mit Rodion Guardiola einen nahezu perfekten Innenblock gebildet hat. Und diese Position muss man jetzt erstmal ersetzen. Und ich bin auch gespannt, wie das funktionieren soll. Nikola Jakobsen will Beate Myrhol wieder mehr in der Abwehr einsetzen. Stefan Knäher ist auch für den Innenblock vorgesehen. Aber dieses eingespielte Team in der Defensive zu ersetzen, das denke ich, wird die schwierigste Aufgabe sein.
Dann kommen wir doch direkt mal zu den Neuzugängen. Einen hast du jetzt schon genannt mit Stefan Knäher. 5 Stück sind es insgesamt. Dann kommt noch Mats Mentzer-Larsen aus Aalborg, Tim Sutton aus Saarlouis. Dann haben wir Harald Reinkind aus Villingen und Bastian Rutschmann aus Balingen. Knäher ist sicherlich der Akteur, der am etabliertesten ist und wie du gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich dann auch im Mittelblock eine wichtige Rolle spielen wird. Ich persönlich bin, muss ich allerdings sagen, sehr gespannt, wie viel Einsatzzeit Tim Sutton bekommen wird. Von dem erwartet man vielleicht das neue Gesicht des deutschen Handballs ein bisschen zu werden. Der Kerl ist noch relativ jung. Was erwartest du denn von ihm und wie viel Druck muss er auch aushalten innerhalb des Vereins?
Ich bin selber auch sehr gespannt. Er ist ja er gilt als eines der größten Talente im deutschen Handball, vielleicht als das größte Talent, wobei es da in der Vergangenheit schon ein paar gab, denen dann ja nicht das wurde, was man erhofft hatte. Allerdings war er schon mit 18 Torschützenkönig der zweiten Liga und hat jetzt auch mal nebenbei in Anführungszeichen das Finale der U20 EM entschieden. Also ich bin selber sehr gespannt. Er hat jetzt zumindest am Anfang natürlich den Nachteil, dass er durch die U20 EM fast die gesamte Vorbereitung verpasst hat. Das bedeutet, dass er jetzt natürlich am Anfang sich erstmal hinten anstellen muss. Aber ich denke, er hat den großen Vorteil, dass Nikola Jakobsen auch in der Vergangenheit schon immer mit jungen Spielern sehr gute Arbeit gemacht hat, diese Spieler vorangebracht hat. Und wenn er in der Lage ist, sich in diesem Umfeld der Rhein-Neckar-Löwen, also in einem Umfeld von vielen Weltklasse-Spielern, zunächst mal ein bisschen hinten anzustellen, wenn er das charakterlich schafft, dann bin ich sicher, dass er seine Spielzeit bekommen wird. Und ich bin auch sicher, dass er das Zeug hat, wirklich eine große Rolle in den nächsten Jahren zu spielen.
Genug Spiele gibt es ja, wo man ihn einsetzen kann, wenn man da überlegt, dass die Rhein-Neckar-Löwen ja auch in der Champions League wieder mit dabei sind. Eine Frage muss ich natürlich noch stellen zur Personalie Thorsten Storm. Der geht ja 2015 zum THW Kiel. Wie unglücklich ist das, dass man bisher keine Lösung gefunden hat? Und gehst du noch davon aus, dass sich da kurzfristig etwas tut? Also, ich halte es relativ für unwahrscheinlich, dass er in diesem Jahr dann noch nach Kiel geht. Oder gibt es dann so eine, ja, so eine Semi-Lösung, dass er vielleicht im Januar oder Februar schon nach Kiel geht?
Also wie dann diese Endlösung, diese endgültige Lösung aussehen wird, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber mit Sicherheit ist es sehr unglücklich, wie die Situation sich jetzt darstellt für den Verein. Also ich vergleiche das immer gerne mit anderen Unternehmen in der Wirtschaft. Wenn dort ein leitender Angestellter auf Management-Ebene seinen Weggang zu einem direkten Konkurrenten ankündigt, dann ist die logische Folge, dass er sofort freigestellt wird von seinem Amt, damit gar nicht irgendwie die Gefahr entstehen kann, dass es da Konflikte geben kann. Das ist jetzt bei den Löwen nicht passiert, was mich ein bisschen wundert. Und das liegt daran, dass der Aufsichtsrat, der diese Entscheidung treffen müsste, in sich nicht einer Meinung ist und da verschiedene Strömungen sind. Aber ja, zurück zu Thorsten Storm, es ist für den Verein nicht gut, wie die Situation im Moment ist. Ich glaube aber, dass sich da noch etwas ändern wird. Ob es jetzt in einer Woche oder in 5 Wochen sein wird, das kann ich noch nicht sagen, aber ich denke, es wird da eine Lösung geben, weil im Moment der Verein so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwer sich tut, Entscheidungen zu treffen, weil Thorsten Storm sie nicht mehr treffen soll und der Aufsichtsrat im Tagesgeschäft sie nicht treffen kann und deshalb entsteht da so ein Vakuum und das ist für den Verein einfach nicht gut.
Wer ist dein Top-Kandidat als Nachfolger?
Boah, ich habe gar keinen Kopf. Top-Kandidaten. Es gibt hier ein paar Namen, die kursieren. Darunter ist auf jeden Fall einer, auch aus dem aktuellen Aufsichtsrat, was ein bisschen auch erklärt, warum da so eine Gemengelage herrscht und die nicht so entscheidungsfähig ist. Dann wird hier immer noch kursiert die Möglichkeit, dass Oliver Rogge sozusagen den sportlichen Teil eines Managers übernehmen soll und Sebastian Grüne, der als Vertriebschef sich um die Geschäftsführertätigkeiten kümmern soll. Der Name David Slezak kursiert auch. Der hat hier einige Jahre gespielt, österreichischer Nationalspieler rechts außen, der jetzt mittlerweile für die EHF das Champions League Final Four in Köln organisiert. Also diese Namen kursieren hier. Alle anderen halte ich jetzt aktuell für nicht realistisch. Also es wurde auch über Benjamin Chaton gesprochen, der in Hannover ist, der dort allerdings einen Vertrag bis 2018 hat.
Das wird also relativ schwer, den zu bekommen. David Slezak übrigens macht, wie ich finde, einen richtig guten Job, was das Champions League Final Four angeht. Ja, dann zum Abschluss bleibt noch der konkrete Tipp natürlich. Welcher Platz wird es denn zum Saisonende? Und ich muss da direkt erwähnen, wir sind sehr streng, also ist nur eine konkrete Ansage erlaubt.
Alles klar, okay. Also ich gehe dann, wenn ich mich konkret äußern müsste, davon aus, dass die Rhein-Neckar-Löwen wieder Zweiter werden, weil ich die Befürchtung habe, dass der THW Kiel mit seinen Neuverpflichtungen wirklich sehr viel konstanter noch sein wird als in der vergangenen Saison und man bei den Löwen, ja, durch den Trainerwechsel vielleicht doch ein paar kleinere Schwächen mehr zeigt als in der Rückrunde.
Das ist in der Tat konkret genug gewesen, um auch in Zukunft nochmal von uns belästigt zu werden. Nee, Spaß beiseite. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Es gibt jetzt bei uns eine kurze Pause und dann sprechen wir über Frisch auf Göppingen. Eben ging es noch um die Rhein-Neckar-Löwen. Nun fahren wir ein wenig Richtung Süden und landen in Stuttgart. Und von dort ist es nicht weit nach Göppingen. Dort ist ein absoluter Traditionsverein beheimatet. Und deswegen habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen, der Frischauf schon lange begleitet. Ich begrüße Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo.
Hallo, Sascha. Schön, dich zu hören.
Ja, schön, dass du bei uns bist, Harald. Und ich habe es gesagt, du bist schon lange als Reporter bei Frischauf dabei und kennst natürlich auch Mimi Kraus noch aus seiner Zeit, als sein Stern in Göppingen gerade erst aufging. Passt diese Geschichte mit der NADA bei ihm irgendwie ins Bild, ohne dass ich jetzt hier, also das möchte ich nochmal klar betonen, ihn als Dopingsünder verurteilen möchte? Auf gar keinen Fall, denn davon sind wir ja weit entfernt. Nicht, dass mich hier jemand falsch versteht, aber ist er irgendwie nie so richtig erwachsen geworden, kann man das sagen?
Ja, zumindest hat der Bernhard Bauer, Präsident des Deutschen Handballbundes, ja diese Formulierung gewählt. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Mimi Kraus, wie wir hier sagen, ja, ist es immer noch der Mimi, ist ein Problemkind. Das war er schon, als er 2007 Weltmeister wurde und dann Hals über Kopf das Angebot aus Lemgo angenommen hat. Dann ist er ja die Jahre in Lemgo nicht wirklich glücklich geworden. Da gab es wohl auch immer wieder Probleme, hat er mal im Training gefehlt, hat ihm ein bisschen ja die mangelnde Disziplin vorgeworfen. Dann kam dieser Ruf vom HSV in Hamburg, ja, eine Großstadt. Mimi ist ja auch ein Fan von New York. Die Großstadt hat ihm sicherlich gefallen, aber auch da gab es immer wieder Probleme, wie zum Beispiel dann diesen schweren Autounfall, der ihn dann da lange außer Gefecht gesetzt hat. Und dann kam er ja vor der vergangenen Saison nach Göppingen zurück, hat vielleicht auch nicht ganz so eingeschlagen, wie sich das Umfeld hier erhofft hatte, hat eine solide Saison gespielt, ohne große Ausschläge nach oben. Und ja, und jetzt haben wir eben diese Doping-Geschichte, wobei ganz klar alle sagen, Mimi hat sicherlich nicht gedopt, sondern er hat schlicht und ergreifend gegen diese Meldepflichten verstoßen. Das heißt, man muss anwesend sein, wenn der Dopingkontrolleur kommt. Ist man das nicht, muss man hinterlassen, wo man sich gerade befindet. Und diese Meldepflichten, das ist halt absolute Auflage, um allem nachzukommen. Das hat er wohl, so sieht's im Moment aus, 3-mal in 18 Monaten versäumt. Nach dem dritten Strike, wie das genannt wird, kommt dann die Suspendierung. Und jetzt warten alle, wie die Sperre ausfällt, die in den nächsten Tagen wohl von dieser Anti-Doping-Kommission des Deutschen Handballbundes das Urteil wird dann gefällt.
Wie sehr wird das denn deiner Meinung nach die Leistung des Teams beeinflussen oder können solche Nebengeräusche dann problemlos ausgeblendet werden?
Kann man sicher nicht problemlos ausblenden. Diese Nebengeräusche sind da. Im Moment beißen sich im Göppingen sicherlich alle ein Stück weit auf die Lippen. Man will das Thema nicht zu groß spielen, nicht zu sehr diese Einflüsse geltend machen. Aber ich denke schon allein jetzt in der Vorbereitung, während der großen Teil der Vorbereitungsphase war ja Mimi Kraus bereits suspendiert, durfte auch nicht mittrainieren oder man hat ihn ein Stück weit ja freigestellt und die Mannschaft hat sich ohne ihn vorbereitet. Das heißt, frisch auf Göppingen hat die Saisonvorbereitung mit nur einem Regisseur, mit einem Spielmacher, nämlich Tim Kneule, bestritten. Und der neue Trainer Magnus Andersen musste praktisch schon jetzt in der Vorbereitung improvisieren, hat dann den Neuzugang Charco Sesum ein Stück weit auf diese Position noch gestellt, um einen zweiten Spielmacher zu haben. Andersen ist ja selber Spielmacher und weiß, wie sehr eine Mannschaft vom Kopf von diesem Regisseur abhängt. Also insofern ist eine Beeinflussung da. Die Spieler sind sicherlich auch nicht glücklich, dass da einer aus ihren Reihen fehlt, sagen aber natürlich da jetzt nichts dazu. Und auch das Umfeld ist natürlich geknickt. Man hat hier einen Neuanfang mit Andersson gestartet, wollte die vergangenen ein, zwei Jahre, die nicht so gut gelaufen sind, vergessen machen. Und jetzt überschattet diese Personalie Kraus alle Vorbereitungen. Also insofern, es lässt sich nicht ausblenden und man wird ja erst richtig sehen, wenn die Sperre dann in den nächsten Tagen verkündet wird, was das dann für dieses Team und für Frisch auf Göppingen dann noch heißt.
Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache und da warten wir auch gespannt drauf. Dann lass uns doch mal zurückblicken auf die vergangene Saison. Frisch auf hing relativ lange unten drin, aber ich bin ehrlich, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass da nichts anbrennen würde, denn die Mannschaft war sehr oft nicht wirklich schlechter als der Gegner, sondern in den entscheidenden Szenen einfach ein wenig vom Pech verfolgt und manchmal auch einfach nicht konsequent genug. Aber das zeigt ja auch ein Blick auf das Torverhältnis mit minus 17. Das ist für einen Tabellenzwölften durchaus sehr gut und beweist im Prinzip auch, dass man vom Gegner selten aus der Halle geschossen wurde. Woran lag es denn dann, dass diese knappen Partien immer wieder verloren wurden?
Also in der Tat, ja, war vieles eng, vieles knapp. Auch in den Heimspielen, da waren wir besonders traurig drüber, dass am Schluss ja nur 3 Heimspiele gewonnen wurden in der vergangenen Saison. Früher war die Hohenstaufenhalle, die ja mittlerweile EWS Arena heißt und ausgebaut wurde, immer eine Festung. Auch das ist ja in den letzten ein, zwei Jahren gekippt. Ja, ich denke, es hat so ein Stück weit die Führungspersönlichkeit gefehlt, die dann in den entscheidenden Minuten die Ruhe ausstrahlt, die das Heft nochmal in die Hand nimmt. Das konnte ja auch in der vergangenen Saison eben dieser Mimi Kraus nicht wirklich leisten. Da haben immer ein bisschen die Nerven geflattert, die Finger gezittert und da gingen entscheidende Bälle dann verloren. Was man der Mannschaft wirklich bescheinigen muss, der Einsatzwille ist enorm, also daran lag es nicht. Manche haben spekuliert, geht so ein bisschen die Luft aus, aber ich würde sagen, es war einfach am Schluss immer so ein bisschen der Regisseur, der nochmal Ruhe reinbrachte und vielleicht den entscheidenden Ball gespielt hätte.
Konnte vielleicht auch Velimir Petkovic irgendwann nach diesen vielen Jahren in Göppingen nicht mehr den letzten Willen aus der Truppe rauskitzeln, den man in solchen Momenten vielleicht auch braucht?
Gut, das vielleicht auch, wobei man ja sagen muss, Petkovic, da erfolgte ja die Trennung bereits im Dezember 13 und das letzte halbe Jahr hatten wir ja hier in Göppingen einen Interimscoach, den Alexander Knesewitsch, der die Mannschaft dann übernommen hat, eigentlich Trainer der Handballfrauen in der Bundesliga. Er ist so ein bisschen die graue Eminenz im Hintergrund schon gewesen, bei den Männern hat er immer schon bei Personalfragen ein bisschen mitgewirkt, jetzt ist er ja offiziell sportlicher Leiter geworden und wieder aber auch in das Amt als Trainer der Frauen zurückgekehrt. Also es war Knesewitsch, der dann in der Rückrunde schon zuständig war, aber schon davor muss man sicherlich sagen, später ist man immer schlauer, war eine Ermüdung erkennbar in der Beziehung Petkovic-Mannschaft, überstrahlt von den Jahren davor mit Plätzen 2x6, 1x5 und diesen zwei EHF-Pokalsiegen. Aber da war eine Ermüdung da. Es waren ja dann 9,5 Jahre, als Petkovic dann im Dezember 2013 gehen musste. Und da war eine Ermüdung erkennbar.
Wenn du jetzt diese Ermüdung ansprichst und hast auch gerade gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Klar, wir können jetzt sagen, okay, Petkovic hätte vielleicht früher gehen müssen. Wäre der Sommer 2013 der passende Zeitpunkt dann gewesen, deiner Meinung nach?
Im Nachhinein sicherlich. Wie gesagt, nachher lässt sich das dann immer leichter sagen. Es war auf jeden Fall ja im Nachhinein unglücklich, dass man mit Petkovic davor, im Sommer davor, nochmal verlängert hat bis 15 und dann praktisch in geheimer Mission sich geeinigt hat, schon im Sommer 14 auseinanderzugehen. Das wurde dann durch eine Indiskretion bekannt und dementsprechend hat sich die Öffentlichkeit natürlich drauf gestürzt. Dann war die große Diskussion vor der Saison 13-14, macht es Sinn, einem Trainer, der nur noch ein Jahr quasi Gnade hat, mit dem in die Saison zu gehen, und prompt ist dann aufgrund dieser Diskussion auch nicht viel zusammengelaufen auf dem Spielfeld und es kam dann eben im Dezember 2013 zur Trennung.
Wahrscheinlich ist es auch relativ schwierig zu vermitteln, einen Trainer zu entlassen bzw. sich zu trennen, der gerade zweimal den EHF-Pokal gewonnen hat und eigentlich auch nicht so schlecht in der Liga dastand. Wie schwer ist das überhaupt in Göppingen ruhig zu arbeiten, denn Frisch Auf steht ja nicht nur für Tradition pur, sondern ist eine richtige Institution in der Stadt.
Absolut. Und trotzdem denke ich, ist die Kontinuität gegeben gewesen. Ich denke, das beweist die Ära Petkovic, die dann fast 10 Jahre gedauert hat. Petkovic kam 2004, da gab es vorher viel Trouble. Manche Frischauf war 2001 aufgestiegen, hatte viele Trainerwechsel, saß unten drin. Und Petkovic hat hier wirklich in Ruhe dann eine große Mannschaft aufgebaut, die wie gesagt in die Top 6 der Bundesliga vorstieß für 3 Jahre, die zweimal EHF-Pokal geholt hat. Und auch dieser Geschäftsführer Gerd Hoferle steht für Kontinuität. In der Liga genießt Frischauf für seine saubere finanzielle Arbeit hohe Anerkennung. Er ist Vizepräsident den Finanzen in der HBL. Und insofern gibt man dem Trainer hier schon Zeit und auch die Fans, die treuen Fans, wenn die sehen, die haben viel Handballsachverstand, wenn die sehen, dass da was wächst, dann hat man auch schon Geduld mit der Mannschaft. Aber ich denke, jetzt kommt schon die Zeit mit Andersson, mit Magnus Andersson, dem neuen Mann aus Schweden, dass eben auch wieder die Erfolge zurückkehren müssen. Er hat aber sicherlich jetzt in der kommenden Saison die Zeit, da was aufzubauen.
Ich studiere ja in der Vorbereitung auf diese Gespräche immer sehr intensiv den Kader der jeweiligen Teams und dabei ist mir aufgefallen, mein lieber Mann, so schlecht ist man da in Göppingen gar nicht aufgestellt. Eben hast du ja natürlich gesagt, Mimi Kraus mit der Dopinggeschichte, da weiß man nicht, wie lange er ausfallen wird. Daher vielleicht im Moment nur so 1,5 Mittelmänner zur Verfügung für Magnus Andersson mit Momirinic. Hat natürlich auch ein sehr, sehr guter Spieler den Verein verlassen, keine Frage. Aber Sarko Zsezsum ist ja dazugekommen, ein Bundesliga-erfahrener Mann. Der sollte ja diesen Verlust zumindest halbwegs wettmachen können. Oder denkst du, da wird man nochmal ordentlich dran zu knabbern haben? Denn Rinic war schon, sag ich mal, der wahrscheinlich wichtigste Spieler im Angriff.
Also Momo, wie er hier in Göppingen genannt wurde, hat sicherlich viele wichtige Treffer für Frischhoff Göppingen erzielt. Auch auf internationaler Ebene ist sicherlich ein Verlust. Ich denke, zwei Männer zusammen müssen jetzt in diese Bresche springen. Zum einen Sechum, der natürlich in der Defensive stärker ist und im Abwehrmittelblock ja eine zentrale Rolle spielen soll. Und dann aber auch mit seiner Erfahrung und mit den Länderspielen, die er vorweisen kann und all die Jahre in der Bundesliga. Der wird einerseits die Erfahrung einbringen und dann haben wir noch einen zweiten Mann im linken Rückraum, Daniel Fontaine, der schon letzte Saison mehr Spielanteile in Abwechslung mit der Irnitsch bekommen hat. Das ist mehr so der junge Ungestüme mit aber großem Talent und mittlerweile auch etabliert in der Bundesliga. Auch der könnte seine Rolle spielen und diese beiden zusammen sollen im linken Rückraum dann diese Irnitsch-Stelle da besetzen.
Es gibt noch zwei weitere sehr interessante Personalien. Eben hast du eine schon angesprochen mit Magnus Andersson. Zunächst mal Alex Niokas, französischer Nationalspieler ist der. Der hat auch bei der Euro im Januar sogar mit Frankreich dann den Europameistertitel gewonnen, ist jetzt nach Göppingen gekommen. Meine Erwartungen, muss ich sagen, an ihn sind relativ hoch. Deine auch?
Die sind hoch, auch das Publikum hat große Erwartungen, er ist sprungstark, hat schon bei der Players Night, die dieser Tage stattgefunden haben, tolle Aktionen gehabt. Auf der anderen Seite hat er wohl in seinem Leben noch nie so hart trainiert wie jetzt in dieser Bundesliga-Vorbereitung. Für ihn ist Bundesliga Neuland. Manchmal ist er noch ein bisschen ungestüm, vielleicht in seinen Aktionen. Ich denke, man muss noch ein bisschen Geduld haben mit ihm. Die Erwartungen sind hoch, er kann sich sicherlich erfüllen, er hat das Potenzial, aber sicherlich nicht gleich in den ersten Spielen. Da muss er sicherlich noch etwas Lehrgeld zahlen.
Dann kommen wir zum Trainer. Magnus Andersson hast du eben schon angesprochen. Das ist einer der legendären Bengan Boys aus den 90er Jahren. Der hat mit Schweden als Spieler so ziemlich alles abgeräumt, was man irgendwie gewinnen kann. Zweimal Weltmeister, viermal Europameister, dreimal Silber bei Olympia. Die Frage ist, was kann er als Trainer? Wo siehst du denn für ihn die größten Schwierigkeiten?
Also er hat sicherlich auch als Trainer jetzt schon Erfahrungen gesammelt, war in Kopenhagen erfolgreich. Das Problem, gerade das Hauptproblem, das wir im Moment in Göppingen sehen, ist sicherlich diese Personalie Mimi Kraus. Wie lang wird die Sperre sein? Wird sich der Verein, wenn es eine lange Sperre ist, also eigentlich müsste es ein Jahr sein, dann ist er die ganze Saison außer Gefecht. Dann wird sich vielleicht der Verein auch trennen. Das ist alles noch nicht abzusehen. Dann muss er sicherlich nochmal einen neuen Mann integrieren in die dann laufende Bundesliga-Saison. Wir haben nur noch wenige Tage. Ich denke, der Verein ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Andersson und die Spieler und die Vereinsführung sagen zu dieser Sache momentan wenig. Sie warten alle die Sperre ab. Aber er hat schon signalisiert, wenn Mimi Kraus lange fehlen wird, braucht er nochmal einen neuen Mann in der Schaltzentrale. Und da gibt es dann das Problem, den noch einzubauen im laufenden Betrieb, wenn man so will.
Das könnte allerdings ein Problem werden. Und der Markt, sagen wir es mal so, ist ja auch zu diesem Zeitpunkt in der Saisonvorbereitung relativ abgegrast. Ja, dann fehlt mir nur noch dein konkreter Tipp, wohin der Weg von Frischauf denn in der nächsten Saison führt. Welcher Platz wird es?
Ja, es war zuletzt Platz 12. Die Mannschaft, der Verein hat ausgegeben, sie wollen zurück auf den einstelligen Tabellenplatz. Mit dieser ganzen Schwierigkeit rund um den Fall Michael Kraus sage ich jetzt mal Platz 10. Sie werden sich ein bisschen steigern. Auch der dritte Neuzugang, der Anton Hallén aus Schweden, ein junger Nationalspieler, der hat zuletzt jetzt schon in der Vorbereitung Tore geschossen wie am Fließband. Da wird die Torgefahr steigern im Gegenstoß. Also ich lege mich mal fest auf Platz 10. Ein bisschen besser wie im Vorjahr, aber ganz nach oder weiter nach oben wird es noch nicht reichen. Die Probleme sind, wie schon beschrieben, da.
Da würde ich mich fast anschließen, auch wenn ich vielleicht sogar noch etwas mehr erwarte. Aber das hängt natürlich immens davon ab, was jetzt in der Causa Mimi Kraus passiert. Harald, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das war es schon zumindest, was unseren Blick auf Göppingen angeht. Wir machen eine weitere Pause und dann zieht es uns zu unserer letzten Station im Südwesten, zur HBW Balingen-Waldstätten. Wir sind angekommen im letzten Teil unserer Vorschau im Südwesten. Von Göppingen geht es weiter nach Balingen und auch hier haben wir einen kompetenten Experten bzw. eine Expertin. Sie ist für den Zollern Alpkurier unterwegs und berichtet von den Spielen des HBW. Hallo an Larissa Bühler.
Hallo.
Zunächst danke, dass du mit dabei bist. Ja, Balingen, da müsste man denken, das ist ein Club, der nach 10 Jahren in der Bundesliga relativ etabliert ist. Jetzt sah es auch lange Zeit ziemlich danach aus, als würde man den Abstieg antreten müssen. Was lief denn alles falsch, dass es sportlich nicht zum Klassenerhalt gereicht hat?
Ja, ich denke, größtes Problem in der letzten Saison waren eigentlich die vielen Verletzungen. Das hat schon eine Vorbereitung angefangen, als zum Beispiel beim Camper Cup in Sindelfingen mehr Spieler als aus der zweiten Mannschaft als aus der ersten Mannschaft dabei waren. Und das hat sich dann einfach durch die ganze Saison gezogen. HBW-Präsident Arne Stump hat im Vorfeld vom stärksten HBW-Kader aller Zeiten gesprochen. Das war er auf dem Papier auch, aber die Spieler haben halt so selten zusammengespielt. Und dann waren es eben diese 15 Niederlagen in der Hinrunde in Folge. Und ja, wenn man dann unten drin hängt, ist es immer schwierig, da wieder rauszukommen. Die Ausfälle von Roland Schling und Kai Häfner haben dem Ganzen natürlich auch nicht gut getan. Und als dann Markus Gaugisch kam und es erstmal besser lief mit 6-2 Punkten, ist im März dann Fabian Böhm ausgefallen und ab da war es dann nur noch ein Sieg. Und ich denke, deshalb waren die Verletzungen eigentlich das größte Problem.
Für wie gut oder schlecht hast du es gehalten, dass man im Vorfeld schon die Trennung von Rolf Brack zum Saisonende bekannt gegeben hat?
Fand ich persönlich vom Zeitpunkt her nicht so geschickt gewählt. Also gerade eben, dass man so früh schon sagt, er hört zum Saisonende auf. Ich weiß nicht, was das psychisch auch in den Spielern dann gemacht hat in dem Moment.
Denkst du denn, mit einem früheren Trainerwechsel wäre Platz 15, ich will nicht sagen locker zu erreichen gewesen, aber mit Markus Gaugisch hat in der kurzen Zeit schon eine Entwicklung stattgefunden, wo man gedacht hätte, der kann was bewegen bei dieser Mannschaft?
Er hat auf jeden Fall was bewegt, würde ich sagen. Also ein früherer Trainerwechsel, die Frage danach stellt sich eigentlich ja nicht wirklich, weil der Wechsel von Gaugisch war erst 2014 dann möglich und man wollte, glaube ich, beim HBW einfach da nicht noch irgendwie einen Feuerwehrmann zwischen reinholen. Das hätte wahrscheinlich nur noch mehr Unruhe reingebracht. Von dem her, ein früherer Wechsel hätte sich so als Möglichkeit ja gar nicht ergeben.
Wenn man die Mannschaft sieht und betrachtet, wie oft die letzte Saison unentschieden gespielt hat, muss man sagen, vielleicht fehlte in den entscheidenden Phasen auch ein Führungsspieler, der das Heft so richtig an sich gerissen hat. Jetzt hast du eben gesagt, Roland Schlinger ist ausgefallen, Fabian Böhm ist ausgefallen. Ein Christoph Teuerkauf ist vielleicht dieser Typ vom Charakter her, aber als Kreisläufer ist das natürlich schwierig. Fehlt so ein Typ immer noch im Kader, beziehungsweise hat er gefehlt, deiner Meinung nach?
Teils, teils. Also ich denke, wenn die Mannschaft komplett zusammen gewesen wäre, eben die ganze Saison über, wo wir dann wieder bei den Verletzungen jetzt eben sind, hätte sich die Frage nach einem Führungsspieler nicht so wirklich gestellt, weil eben nicht so viele Veränderungen innerhalb der Aufstellung hätten passieren müssen. Und Martin Strobel hätte sich auf seine Rolle als Regisseur konzentrieren können. Und ich denke, dann hätte sich das Ganze anders gestaltet. Ob der Christoph Teuerkauf wirklich so die beste Möglichkeit für einen Führungsspieler ist, ist, finde ich auch gerade wegen seiner Position einfach schwierig. Ja, gefehlt so an sich, würde ich nicht sagen, aber natürlich hätte es der Mannschaft nicht geschadet, wenn da jemand gewesen wäre, der das Ganze hätte ein bisschen mehr übernehmen können, weil die Erfahrung hat dann doch dem einen oder anderen Spieler da ein bisschen gefehlt.
Ich nehme an, du bist auch bei dem, ja, ich würde sagen, entscheidenden Spiel gegen den BHC in der Halle gewesen, oder?
Ja, war ich da.
Ja. War das so ein Spiel, was exemplarisch für die gesamte Saison gewesen ist?
Auf jeden Fall. Also das hatten wir ja schon in der Hinrunde gegen Gummersbach gesehen, als wir da auch, ich will jetzt nicht sagen deutlich vorne lag, aber einen Vorsprung hatte und den dann eben in der Schlussphase wieder hergibt. Und so war es eben bei den meisten Unentschieden auch, dass die Spiele eben nicht, es war vielleicht ein, zwei Mal der Fall, dass der HWW wieder rangekommen ist und so sich noch den Punkt erkämpft hat, aber meistens war es halt doch ein Punkt, den man hergegeben hat. Das war gegen BHC, war das so, dass man Punkte hergegeben hat und es gab viele Spiele, wo das auch so war, ja.
Wenn wir jetzt mal ja von den negativen Aspekten wegkommen und auf die positiven schauen, was war denn positiv im letzten Jahr, was man mit in die neue Spielzeit nehmen kann?
Positiv würde ich sagen, könnte man auch die Unentschieden nehmen. Eben dadurch, dass gezeigt hat, man hat die Chance gegen Mannschaften, wie zum Beispiel auch beim 26-26 gegen Hamburg, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Man hat die Möglichkeit, da die Punkte zu holen. Es fehlt am Ende nur eben dann manchmal doch auch das Glück und vielleicht auch die Erfahrung. Was außerdem ganz gut war, also wenn man sich das mal anschaut, unter Gaugisch gab es dann im Schnitt pro Spiel 26 Gegentore. Das ist eigentlich ein guter Wert und ich finde, die Abwehr klappt eigentlich ganz gut. Also das kann man auf jeden Fall da auch mitnehmen aus der Saison.
Würdest du da einen deutlichen Unterschied ausmachen in der Arbeit der Abwehr im Vergleich zu Brack und Gaugisch? Denn Gaugisch hat da auch ein bisschen anders spielen lassen.
Ja, also ich habe witzigerweise habe ich mir die Zahlen nach der Saison mal rausgeschrieben. Es waren, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, unter Brack etwa 30 Gegentore pro Spiel und unter Gaugisch 26. Also ein Unterschied ist auf jeden Fall.
Und das ist auch was, wo du erwartest, dass das so weitergeht, denn es gab einige Veränderungen, was das Personal betrifft.
Ja, ich denke aber trotzdem, dass sie das wieder ausgleichen können. Klar, der Kader ist jetzt anders. Der Abgang von Kai Häfner hat die Mannschaft natürlich hart getroffen. Es stellt sich jetzt die Frage, wie die unerfahreneren Spieler in der Bundesliga sich tatsächlich mit der Spielweise dort zurechtfinden. Aber ich denke schon, dass man das so fortsetzen kann mit der guten Abwehr.
Wenn wir dann jetzt mal einen Blick auf alle Transfers werfen. Es gab einige Abgänge von Leistungsträgern bzw. Stammspielern. Roland Schlinger ist gegangen, Kai Häfner hast du gerade schon gesagt, Manuel Liniger ist weg. Welcher Abgang wiegt denn am schwersten? Ist das der von Kai Häfner? Und wie kann man den ersetzen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Abgang von Kai Häfner war. Wie man den ersetzen kann, ja, ist die Frage. Ich sehe schon die Position, die Kai Häfner eingenommen hat, sehe ich schon als größte Baustelle, auch jetzt noch mit den Neuzugängen. Ich glaube, da fehlt einfach ein Spieler, der wirkliche Torgefahr ausstrahlt. Und da kommt es eben darauf an, wie sich da die Neuzugänge Jan Polidor und auch Gianluca Lima, der ja ein ganz junger Spieler ist, wie die sich da einfinden in die Rolle.
Im Gespräch, das wir mit Markus Gaugisch geführt haben, kurz nach Saisonende, war er jedenfalls optimistisch, was diese beiden Spieler betrifft. Ich bin auch sehr gespannt, wie die sich dann entwickeln werden. Außerdem hat sich ja mit Frank Edwin ein Spieler entschieden, die Karriere zu beenden, der sehr wichtig gewesen ist für diese Mannschaft. Der stand ja im Prinzip sinnbildlich für diesen Verein. Wird er da jetzt noch eine Rolle im Club übernehmen? Wird er sich häufiger in der Halle sehen lassen, um auch dieses Wir-Gefühl in Balingen weiter so aufrechtzuerhalten?
Ja, auf jeden Fall ist er jetzt neuer Mannschaftsbetreuer, hat die Rolle übernommen und ist sozusagen in seiner Person ja immer noch dabei. Das, was er charakterlich auf dem Spielfeld dargestellt hat, das fehlt jetzt natürlich. Inwieweit er das von der Seitenlinie transportieren kann, kann ich jetzt nicht beurteilen. Es war ein einmaliger Spieler, den zu ersetzen. Wird von denen, die jetzt gekommen sind, wahrscheinlich so direkt keiner schaffen.
Hast du die Befürchtung, dass von diesem, ich habe gerade schon gesagt, Wir-Gefühl, ein bisschen zu viel verloren geht durch diesen Umbruch, wie ich es mal bezeichnen möchte, in Balingen? Denn man hatte immer so den Eindruck, wenn eine Mannschaft nach Balingen kommt, die ganze Halle hält zusammen, die Mannschaft hält so zusammen, auch dieses Gerüst um Rolf Brack, und das bröckelt jetzt so ein bisschen. Bist du da, ich will nicht sagen negativ, aber vielleicht skeptisch?
Nicht wirklich. Also klar, es sind natürlich viele neue Spieler, die sich da jetzt erstmal wieder zusammenfinden müssen. Aber was man eben aus dem Umfeld der Mannschaft und aus dem Verein mitkriegt, die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die Spieler verstehen sich gut. Man hat die Neuzugänge auch nach dem Charakter ausgesucht, dass es einfach alles zusammenpasst. Also ich denke schon, dass dieses Wir-Gefühl auf jeden Fall noch da ist. Und das will mir jetzt auch wieder auf die Zuschauer transportieren, die ja doch auch eine schwere Saison hinter sich haben.
Das stimmt, das war relativ hart, aber es hat ja im Prinzip über Umwege dann noch mit dem Klassenerhalt geklappt. Ja, gehst du denn dann insgesamt davon aus, dass die Qualität im Kader insgesamt hoch genug ist für die Liga?
Die Qualität ist auf jeden Fall da. Das hat ja auch das Turnier in Altensteig gezeigt, wo sie ja bei ihrer 11. Teilnahme jetzt zum ersten Mal gewonnen haben. Also die Qualität ist da. Es kommt darauf an, wie schnell die Mannschaft tatsächlich komplett zusammenfindet und wie sich das dann auch entwickelt, gerade mit den Spielern, die noch keine Erfahrung in der Bundesliga gesammelt haben. Aber die Geschlossenheit und der Zusammenhalt spielen da schon eine ganz große Rolle, und da müssen wir einfach sehen, wie sich das unter Wettkampfbedingungen entwickelt.
Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch die obligatorische Frage mit: Bitte um einen konkreten Platz. Wo landet denn HBW am Ende der Saison?
Mit 4 Absteigern wird es natürlich schwer. Wenn aber schwere Verletzungen ausbleiben, ist, denke ich, Platz 15 auf jeden Fall machbar.
Gut, dann sage ich nochmal vielen Dank. Wir sind durch. Nicht nur was Balingen angeht, sondern auch was den Südwesten betrifft. Wer übrigens die beiden Liga-Neulinge aus Bietigheim und Friesenheim vermisst hat in dieser Sendung, die werden in einer Ausgabe für die Aufsteiger zusammen mit dem HC Erlangen begutachtet. Ansonsten weise ich nochmal darauf hin, wo man Kreisab findet, am einfachsten unter facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis dann.